Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie russlandfreundlich die AfD ist, das ist nun wirklich kein Geheimnis. AfD-PolitikerInnen treten in russischen Propagandasendungen auf. Sie verteidigen den russischen Angriffskrieg und kritisieren die Ampelregierung als Kriegstreiber. Soweit, so bekannt. Jetzt aber steht der Vorwurf im Raum, dass sich einer von ihnen dafür hat bezahlen lassen. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der zweitplatzierte Kandidat für die Europawahl. Wie Peter Büstron gerade unter Druck gerät, und was das auch über seine eigene Partei aussagt, darüber reden wir gleich. Und dann gab es Feierlichkeiten, Blasmusik und ganz viel Selbstvergewisserung zum 75. NATO-Jubiläum. Auch von der Bundesaußenministerin.
Wir stehen für unsere gemeinsame Friedensordnung im Rahmen der NATO ein, nach dem NATO-Motto einer für alle und alle für einen.
Die drei Musketiere hätten es wohl schöner nicht sagen können. Was aber gibt es tatsächlich zu feiern? Und was gibt es noch zu tun im größten Militärbündnis der Welt? Der Tag am 4.4.2024 mit Sarah Zerback. Hi. Wir haben da mal was vorbereitet. So hört sich das an, wenn Peter Büstron von der AfD mal wieder besonders russlandfreundlich unterwegs ist.
Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht. Die Russen haben über 10.000 Panzer. Die können 2 Millionen Leute mobilisieren. Da machen 200 Marder oder 200 andere Panzer von uns überhaupt keinen Unterschied. Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt.
Hat er alles gesagt, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat in diesem groß angelegten Krieg? Nadine Lindner berichtet schwerpunktmäßig über die AfD aus unserem Hauptstadtstudio und ist uns jetzt zugeschaltet. Nadine, das ist ja jetzt aus dem Mund eines AfDlers erstmal keine Riesenüberraschung, diese Russlandfreundlichkeit. Aber das große Problem ist hier, dass er dafür Geld bekommen haben soll. So lautet der Vorwurf. Wie soll das Ganze denn abgelaufen sein?
Man weiß jetzt noch nicht ganz genau, was passiert ist. Die ganze Geschichte hat noch mal deutlich Fahrt aufgenommen durch einen Bericht eines tschechischen Mediums, Deník N. Und die tschechischen Kollegen berichten darin über eine geheime Sitzung des tschechischen Kabinetts, also das heißt der tschechischen Regierung. Und dort hat der Geheimdienstchef von Tschechien über Erkenntnisse zu diesem Netzwerk rund um Voice of Europe berichtet. Dabei ist dann in dieser Sitzung auch der Name Peter Büstron gefallen, auch im Zusammenhang mit möglicherweise Geldzahlungen. Es wurde in dieser Sitzung eine Tonaufnahme erwähnt, die belegen soll, dass Peter Büstron Geld von Voice of Europe bekommen hat, beziehungsweise dass es Pläne für eine Geldübergabe gab. Man weiß ehrlicherweise nicht genau, was in dieser Aufnahme drin ist, weil sie wurde auch in dieser Sitzung nicht abgespielt. Es wurde nur darüber besprochen und das tschechische Medium Deník N beruft sich auf Aussagen von mehreren tschechischen Ministern, die das übereinstimmend bestätigen. Man muss dazu sagen, interessanter Seitenaspekt, Peter Büstron ist zwar deutscher Politiker, sitzt im Deutschen Bundestag für die AfD, ist aber in Tschechien geboren und aufgewachsen, ist dann Ende der 80er Jahre aus politischen Gründen in die Bundesrepublik geflohen, hatte vorher in Tschechien Schwierigkeiten mit der kommunistischen Regierung und man muss jetzt auch sagen, das ist heute auch noch mal deutlich geworden, ist wahrlich kein Freund der aktuellen tschechischen Regierung, wobei, wie gesagt, seine komplette politische Karriere in Deutschland lag.
Okay, so ein bisschen Kontext, auf jeden Fall wichtig zur Einordnung. Ich bin jetzt gerade noch mal hängen geblieben an Voice of Europe. Ich kenne ehrlich gedacht nur Voice of Germany. Sag doch noch mal ein paar Sätze dazu. Was ist das genau für eine Plattform?
Ja, es ist oder beziehungsweise war eine Nachrichtenseite, die erstmal halbwegs harmlos aussieht, Referenzen hat, so wie sie aussieht, mit blauem Sternenkranz, der an den europäischen Sternenkranz erinnern soll. Die Homepage selber ist jetzt nicht mehr erreichbar, aber auf Twitter kann man sich die Aktivitäten noch anschauen. Da gibt es auch ein längeres Statement von Voice of Europe selber dazu. Im Kern ist es eine Nachrichtenseite, wo aber die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel bemerkt haben, einige Nachrichten wirken fast wie Fake News, wirken komisch übersetzt. Da sind zum Beispiel bestimmte Bezeichnungen nicht richtig. Und es mischt sich halt in so einen teilweise auch bunten Content. Dann halt auch immer wieder mischen sich russlandfreundliche Aussagen. Es gibt Videos mit russlandfreundlichen Bezügen, zum Beispiel auch von AfD-Politikerinnen und Politikern. Und das war dann quasi die Erkenntnis aus der Woche vor Ostern. Die tschechische Regierung hatte diese Seite dann auf die Sanktionsliste gesetzt, auch mutmaßliche Hinterleute. Und die tschechischen Behörden, die haben, wie es der Spiegel schreibt, auch noch härtere Vorwürfe erhoben. Es soll halt auch ein Vehikel zur verdeckten Finanzierung von Politikerinnen und Politikern gewesen sein, die Moskau genehm sind. Der Weg ging dann über Barzahlung oder über Kryptozahlung. Mehrere hunderttausend Euro bezeichnet der Spiegel. Und jetzt ist halt die Frage, und die ist offen, da gibt es im Moment widersprüchliche Aussagen, ob der AfD-Politiker Peter Büstron, der auf Platz 2 der Europaliste kandidiert, auch Geld bekommen hat.
Okay, und das ist natürlich der Punkt, wo auch die AfD-Parteiführung sagt, das ist jetzt gar nicht mehr witzig, das wäre ja strategische Korruption, ne? Sagen wir es so. Machen die deshalb jetzt auch so Druck auf Peter Büstron oder weil sie sich an den Inhalten von seinen Aussagen stören würden?
Naja, mit den Inhalten der Aussagen, das ist ja schon länger bekannt. Wenn man sich auch anschaut, was Peter Büstron sowohl im Bundestag gesagt hat oder wenn man mal zum Beispiel guckt, was er so an Pressemitteilungen veröffentlicht hat, da ist ja völlig klar, in welche Richtung er geht. Kritik an den Ukraine-Hilfen, Kritik an den Waffenlieferungen, warme Worte auch für China, Kritik an der verschärften China-Politik, warme Worte für Ungarn. Also man kann schon sagen, dass er gewisses Herz auch für Autokraten hat. Und das war natürlich allen bekannt. Ich denke, für die Partei ist es halt insofern schwierig, weil sie im Moment, würde ich sagen, den zweiten Skandal dieses Jahres erleben. Klammer auf, im Januar gab es ja Korrektiv. Die AfD versucht meiner Ansicht nach im Moment so ein bisschen dieses Image als Putin-Partei irgendwie abzustreifen. Aber mit solchen Aktionen oder mit solchen Vorwürfen würde das sicherlich nicht gelingen. Ich war aber selber auch überrascht, wie groß der Druck auf Büstron jetzt ist.
Ja, also unter anderem ja das Ultimatum, ne? Also eine Frist, bis heute 14 Uhr war das, da sollte sich Peter Büstron schriftlich erklären. Ich habe schon gesehen, das hat er gemacht, aber wie hat er das denn gemacht, Nadine?
Ja, es ist ein Schreiben, 3 Seiten lang. Und was ich halt interessant fand, es ist sogar ein bisschen vor der Frist an den Parteivorstand gesendet worden. Und es ist dann so schnell öffentlich geworden aus Kreisen der AfD, dass es mir fast unheimlich war, dass ich mich kurz gefragt habe, wollen die, dass es unbedingt öffentlich wird? Also Hauptpunkt, der drinsteht, Kernaussage ist, dass Peter Büstron sagt, dass er zu keinem Zeitpunkt von einem Mitarbeiter von Voice of Europe, und dann klammert er auf, oder von irgendeinem anderen Russen, Klammer zu, Geld oder Kryptowährung bekommen hat. Also das heißt, er weist diesen Kernvorwurf zurück. Was ich interessant finde, er erklärt dann aber überhaupt nicht, wie es zu dieser Audioaufnahme hätte kommen können, was da seiner Ansicht nach passiert ist, sondern was er halt macht auf diesen 3 Seiten, das ist der Hauptteil. Es gibt so eine politische Einordnung aus Büstrons Sicht. Er sagt, die tschechische Regierung, die wäre Ukraine-freundlich, die tschechische Rüstungsindustrie würde von diesen Waffenlieferungen auch profitieren. Man will über die Diffamierungskampagne die Opposition nur klein halten. Und ich glaube, das wird interessant sein. Er sagt dann, die Parteiführung soll, wie er selber auch fordern, dass diese Tonaufnahme des tschechischen Geheimdienstes öffentlich wird. Ich bin gespannt, ob die Parteiführung da jetzt mitmacht. Der tschechische Geheimdienst hat ja gesagt, er selber würde das nicht machen. Aber er hat ja auch gesagt, dass das Material an deutsche Behörden übergeben wurde. Da habe ich aber auch noch nichts gehört, dass es da Bestrebungen gibt, das irgendwie an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen.
Und hast du denn schon gehört, ob der Parteiführung das reicht? Weil es ist ja nicht irgendwer, sondern immerhin kandidiert er ja auf Listenplatz 2 für die Europawahl, ne?
Also im Moment habe ich tatsächlich nur gehört, dass dieses Schreiben vorliegt. Ich habe jetzt noch keine Stellungnahme in irgendeiner Form gesehen. Vielleicht lässt man sich auch Zeit bis Montag früh um 8. Dann kommt der Bundesvorstand der AfD telefonisch zusammen. Ich bin mir ehrlicherweise auch unsicher, ob jetzt die AfD-Parteiführung nach diesem Schreiben wirklich schlauer ist als vorher, weil das im Kern eigentlich alles Dinge sind, die ich so oder in ähnlicher Form von Peter Büstron auch schon in Medienäußerungen von ihm gesehen hatte.
Ja, bleibt die Frage, was das auch für Konsequenzen haben könnte. Ich habe gelesen, dass innerhalb der AfD ja tatsächlich schon diskutiert wird, ob Peter Büstron ein Auftrittsverbot bei der Europawahl bekommen könnte. Das wird ja angeregt vom erstplatzierten Spitzenkandidat. Ich versuche mir das mal ganz praktisch vorzustellen. Also er soll kandidieren weiterhin für die AfD, aber dann nicht auftreten dürfen?
Tja, also das ist eine bizarre Wendung, die dieser Fall oder diese Situation im Moment genommen hat. Maximilian Krah, Platz 1 der Europaliste, hat halt öffentlich gefordert, dass Büstron nicht mehr auftreten soll im Wahlkampf, sondern sich auf die Aufklärung konzentrieren soll. Meiner Ansicht nach ist Krah Büstron da wirklich deutlich öffentlich in den Rücken gefallen. Man muss auch dazu sagen, es wäre nicht das erste Mal, dass irgendjemand in der AfD Auftrittsverbot bekommt. Das wird meistens eigentlich fleißig ignoriert. Es gab immer die Aufforderung, nicht mit den Freien Sachsen aufzutreten. Man geht trotzdem zusammen auf Demos. Andreas Kalbitz hatte auch ein Auftrittsverbot. Das ist dann auch lange ignoriert worden. Und die Partei hat tatsächlich ein handfestes Problem, meiner Ansicht nach, dadurch, dass Peter Büstron festgewählt auf der Europawahlliste ist. Durch einen ordentlichen Europawahlparteitag letztes Jahr im Juli und auch die Liste schon beim Bundeswahlleiter liegt. Also so, wie es mir Leute aus der Partei geschildert haben, wäre der einzige Weg, dass Büstron nach der Wahl sagt, er tritt quasi sein Mandat im Europaparlament nicht an, freiwillig. Aber die Partei hat jetzt wenig Handhabe dagegen, dass er über ihr Ticket ins Europaparlament kommt. Und das, finde ich, ist im Moment eine ziemliche Zwickmühle, weil ich glaube, dass die AfD-Parteispitze wenig Vertrauen in Peter Büstron hat, weil man auch sagen muss, der hat schon so ein paar Einzelaktionen gebracht, die schon auch für Kritik in der Partei gesorgt haben. Er war 2018, da war er schon im Bundestag bei einem Schießtraining in Südafrika bei einer paramilitärischen Organisation von weißen Südafrikanern. Er hat 2020 einem Störer Zugang in den Bundestag ermöglicht und er ist 2022, soweit ich das weiß, ohne Wissen der Fraktionsspitze nach Belarus gefahren. Also das heißt auch zu einem autokratischen Regime. Also es gibt so einige Aktionen, die wirklich auch Fragen aufwerfen zu seiner Motivlage und ich würde auch sagen, naja, zu seiner Zuverlässigkeit.
Und werden diese Fragen auch aufgeworfen in Richtung Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten für die Europawahl? Also als russlandfreundlich zumindest gilt er ja auch durchaus.
Ja, auch als China-freundlich. Maximilian Krah hat als Spitzenkandidat auch ganz eigene Probleme. Er nutzt ja TikTok sehr stark, ist jetzt aber dort gesperrt worden bzw. beschränkt worden auf diesem sozialen Netzwerk, weil er gegen Community-Standards verstoßen hat. Also es geht um Hetze, es geht um Hass gegen andere. Also auch der ist nicht unbeschädigt. Und ich finde, das ist schon auch ein desaströses Bild, was die AfD da mit ihrer Europaliste im Moment bietet. Es gab bei Maximilian Krah letztes Jahr im Oktober andere Berichte, dass zum Beispiel über China, über Umwege, zum Beispiel über sein Büro Geld dort gelandet ist, beziehungsweise dass es auch Reisen nach China gab, die viele Fragen aufwerfen. Also auch da sieht man wieder dieses Anbandeln. Auch, ich würde sagen, ein bisschen auch Kritikfreiheit mit autokratischen Regimen. Da würde ich sagen, das ist doch beiden dann auch gemeinsam.
Was ich jetzt schon sagen kann, die Europawahl wird natürlich auch in den nächsten Monaten eine Rolle spielen hier in unserem Podcast Der Tag, sowie im ganzen anderen Programm des Deutschlandfunks, keine Frage. Und wir haben sogar bei uns im Funkhaus in Köln eine Veranstaltung mit echten Menschen, haltet euch fest, vor der Europawahl und der Fußball-Europameisterschaft. Also zwei große Ereignisse und das ist der Anlass, warum wir einladen. Und zwar am 13. April zur sogenannten Europakonferenz hier bei uns im Kölner Funkturm. Und einer, der ganz aktiv mit dabei ist, ist mein Kollege Matthias Friebe bei uns aus der Sportredaktion. Matthias, erzähl doch mal ein bisschen, was ihr da, wir als Haus, aber vor allem ihr auch als Macher und Macherinnen da so geplant habt.
Ja, wir haben uns gedacht, dass es ja ein ganz besonderes Zusammentreffen von zwei Daten ist, die es lohnt, da noch mal ein bisschen tiefer hinzugucken. Wir haben am 9. Juni die Europawahl und nur 5 Tage später wird die Europameisterschaft in München eröffnet mit dem Spiel Deutschland-Schottland. Und es ist also innerhalb von einer Woche zwei große Ereignisse, die den ganzen Kontinent quasi betreffen. Und deswegen haben wir es genannt Europa wählt, Europa spielt und versuchen so ein bisschen eine Brücke zu schlagen zwischen diesen großen europäischen Themen dieser Wochen im Juni und Juli. Und eben einen Fokus zu richten auf die Wahl, besonders auch auf die jungen Menschen. Es gibt ja in vielen Ländern jetzt die Möglichkeit, auch für 16- und 17-Jährige zu wählen. Und eben auch auf das, was so eine Europameisterschaft mit 24 Ländern, die daran teilnehmen, eben auch bewirken kann.
Und wie genau macht ihr das? Also was steht da so auf dem Programm?
Ja, es wird zwei größere Podiumsdiskussionen geben. Eine zur Wahl und eine zur EM bietet sich ja schon fast an. Zunächst geht's los mit einem Podium zur Wahl. Da sind vor allem junge Europäerinnen und Europäer dabei, die ein bisschen aus ihrer Perspektive erzählen, was sie von Europa halten, was ihr europäisches Bild ist, was sie sich von Europa erwarten. Mit dabei sein wird auch einer, der, ich glaube, das kann man so sagen, ganz und gar kein junger Europäer mehr ist, sondern ein ganz alter und erfahrener Europäer, der langjährige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Den kennt man noch aus vielen Interviews bei uns im Programm.
Ja, Stammgast erzählen, in den Informationen am Morgen. Ja.
Genau, in den Informationen am Morgen. Der wird erzählen, in einem kleinen Vortrag und er wird noch mitdiskutieren, wie Europa in seiner Sicht, also über sein Europa, wie das entstanden ist, was das Wichtigste ist, wo die Probleme auch liegen, wo die Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft sind. Und dann in einem zweiten Teil geht es dann um die politische Dimension des Sports, denn so eine Europameisterschaft ist ja nicht nur zum Tore zählen da und um am Ende einen silbernen Pokal zu überreichen, sondern auch das hat ja eine politische Dimension. Man träumt ja auch ein bisschen davon, dass das eine, Achtung, abgenutztes Wort, Zeitenwende für ganz Europa sein könnte. Das zumindest hat der Turnierdirektor Philipp Lahm formuliert. Man will diese Europameisterschaft nutzen, um die Gesellschaft in Deutschland, in Europa wieder näher zusammenzubringen.
Okay, das Wort Zeitenwende kommt also mehrfach heute in diesem Podcast vor. Aber gut, es sind gerade eben, es sind solche Zeiten. Wie genau läuft das ab? Also ich meine, es gibt diese Podiumsdiskussion. Das Ganze wird natürlich auch im Radio zu hören sein, verpodcastet werden, klar. Aber man kann eben auch kommen und mitmachen, ne? Wie läuft das ab?
Ja, genau. Das ist offen für alle, die kommen möchten. Weil wir etwas begrenzte Platzzahl haben, bitten wir nur um eine Anmeldung. Das geht ganz einfach auf deutschlandfunk.de/Europakonferenz. Kann man sich ganz einfach merken. Und dann geht das los an dem Samstagabend ab 18 Uhr. Zwei Podiumsdiskussionen. Dann gibt es noch ein Interview mit Christopher Annen. Den kennt man vielleicht. Der ist Gitarrist der Band Annenmay Kantereit und hat auch eine ganz besondere Beziehung zu Europa, hat auch schon vor dem Europaparlament mal gesprochen und dann nach der zweiten Podiumsdiskussion zum Sport, wo unter anderem der DFB-Präsident sein wird, Bernd Neuendorf, gibt es dann nachher noch sogar die Möglichkeit, mit uns als Team, aber auch mit den Gästen ins Gespräch zu kommen bei einem kleinen Imbiss. Und so versuchen wir auch, dieses etwas abstrakte Thema Politik, Europa, Europameisterschaft auch ein bisschen nahbar zu machen für alle, die dann ins Funkhaus kommen wollen.
Matthias, ich finde, das klingt nach einer runden Sache. Gut, dass wir hier auch ein kleines Plätzchen für einen Hörtipp und einen Mitmachtipp freigeräumt haben und dass du dir die Zeit genommen hast, das zu erzählen. Also ich bin dabei, du bist dabei. Mal gucken, wer noch so dabei ist. Danke dafür.
Gerne.
Liebe Hörenden, hier spielt die königliche Band der belgischen Luftwaffe und die niederländische Band der Marine. Die hat auch gespielt im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Anlass ist der 75. Cing Terrassa Bum, so klang das, sagt einer, der dabei war, beziehungsweise sich das live angeschaut hat aus unserem Studio Brüssel, unser Korrespondent Peter Kaper, nämlich. Peter, hallo erstmal.
Hallo Sarah.
Cing Terrassa Bum, wie feierlich war das Ganze denn heute?
Na, so ganz doll feierlich war es eigentlich nicht. Also diese Kapelle der belgischen Luftwaffe, die kam marschiert durch dieses gigantische Gebäude der NATO, des NATO-Hauptquartiers hier in Brüssel. Das ist ja ein wirklich beeindruckendes Gebäude. Und die haben da richtig Weg zu machen, einmal vom einen Ende zum anderen. Da muss man schon ein, zwei längere Marschlieder aussuchen, wenn man den ganzen Weg damit füllen will. Naja, und dann wurden ein paar Reden gehalten und es standen alle Mitarbeiter der NATO an, auf den Balkonen hoch die Etagen und haben zugehört und applaudiert. Und um 10.03 Uhr war es, ich habe zufällig auf die Uhr geguckt, da meuchelte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit einem breiten Küchenmesser eine relativ kleine Torte, das war dann die Geburtstagstorte, die wurde dann nicht mal verteilt an die Gäste, jedenfalls nicht so lange, wie die Live-Übertragung da aus dem NATO-Hauptquartier andauerte. Und dann war es das eigentlich schon. Die große Geburtstagsfeier, die wird stattfinden im Juli beim Jubiläumsgipfel in Washington. Dann wird die NATO zeigen, dass sie auch Zeremonien kann. Heute war es eher auf Sparflamme.
Okay, und dann ist hoffentlich auch genug Kuchen für alle Mitglieder, die Alten und die Neuen, da. Lass uns doch mal so ein bisschen bilanzieren. Jetzt nach 75 Jahren, was steht da so auf der Habenseite? Also wenn du mich fragst, ist ja erstmal der große Bonuspunkt, die NATO an und für sich wurde noch nie angegriffen als Bündnis, mit einer großen Ausnahme natürlich mit dem 11. September 2001. Die Terrorschläge, Anschläge, die werden ja als Angriff auf die NATO eingestuft. Aber ansonsten so resilient zu sein auch. Wie hat die NATO das geschafft? Was meinst du?
Tja, von diesen 75 Jahren habe ich 62 selbst miterlebt. Mhm. Und ich bin in diesen 62 Jahren nicht einmal in einen Bunker geflitzt. Ich musste nicht einmal Deckung suchen oder geschweige zum Gewehr greifen und in den Krieg ziehen. Das ist eigentlich die Essenz des Erfolgs der NATO. 75 Jahre Frieden in Freiheit. Das ist eine große Leistung. Wie hat sie das geschafft? Na, offenbar durch die glaubwürdige Beteuerung, dass ein Angriff auf einen NATO-Staat behandelt wird wie ein Angriff auf alle und dass jeder jedem beistehen wird. Einer für alle, alle für einen. Das ist das offizielle Motto der NATO. Und offenbar haben alle, die die NATO hätten angreifen können, mit Ausnahme von Bin Laden und seiner Terrororganisation, geglaubt, dass die NATO tatsächlich reagieren würde und deswegen die Finger vom Abzug gelassen.
Das ist ja diese sogenannte Beistandspflicht auch, ne? Also einer für alle, alle für einen, das lässt sich ja übersetzen. Und trotzdem ist ja die Frage 2024, würden sich denn tatsächlich alle Staaten im Falle eines Angriffes, so er denn geschähe, militärisch beistehen? Oder wie würden sie sich beistehen? Was genau verlangt da auch der NATO-Vertrag?
Naja, also er verlangt erstmal den Beistand in Artikel 5 und natürlich beteuern alle, dass sie einander beistehen würden, Komma, mit Ausnahme eines Mannes, der so etwas wie das Schreckgespenst am Horizont ist und der Mann heißt Donald Trump, der hat ja schon mehrfach an diesem Artikel 5, an dieser Beistandspflicht gesägt. Damals, als er das erste Mal Präsident wurde, hat er ja die NATO für obsolet erklärt. Man konnte ihn dann von extremsten Schritten wie einem NATO-Austritt oder einer offiziellen Aufkündigung der Beistandspflicht abhalten. Jetzt hat er kürzlich im Wahlkampf gesagt, wer nicht seine Rechnung bezahlt, obwohl bei der NATO es überhaupt keine Rechnungen gibt, sondern nur eine Lastenteilung, wer seine Rechnung nicht bezahlt, der wird quasi Russland zum Fraß vorgeworfen. Das nährt natürlich Zweifel daran, dass wirklich jeder jedem helfen würde, denn man darf nicht vergessen, die Nummer eins in der NATO, das sind die USA und die Europäer sind insbesondere deshalb vor Russland sicher, weil sie unter Amerikas Nuklearschirm sind. Und wenn der US-Präsident, sollte Trump nochmal gewählt werden, wirklich substanzielle Zweifel daran sieht, dass er auch ernst macht im Fall des Falles, ja, dann stellt sich die Frage, was die NATO-Beteuerung dann noch wert ist.
Mhm. Ja, vor allem, wenn man dir da in der Argumentation ja folgt, dass genau dieses Szenario, dieses Abschreckungsszenario ja Basis für den Erfolg und den Frieden in 75 Jahren und eben dieses Nicht-Angegriffen-Werden ja bedeutet. Wie bereitet sich denn die NATO auf ein mögliches Szenario Trump vor, was ja nicht so ganz unwahrscheinlich ist, ne?
Naja, die Vorbereitungen darauf laufen ja eigentlich schon seit einigen Jahren. Denn man muss sagen, in bestimmter Hinsicht hatte Trump ja einen Punkt. Es haben sich ja viele europäische NATO-Partner ein wenig in die Kissen gelegt und gesagt, na, die Amerikaner, die holen für uns schon die Kohlen aus dem Feuer. Und das, was wir uns 2014 beteuert haben, geschworen haben, nämlich, dass wir die Verteidigungsausgaben auf mindestens 2% vom Bruttoinlandsprodukt hochfahren, und zwar mindestens, das müssen wir gar nicht so ernst nehmen. Da war Deutschland auch ganz vorne weg bei dem in Zweifel ziehen dieses 2%-Ziels. Und da hatte Trump eben einen Punkt, dass er gesagt hat, so lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Und jetzt haben wir seit Trump 1 ja gesehen, dass die Europäer sich wirklich mehr anstrengen und zu einer faireren Lastenverteilung kommen wollen. Das heißt, die Militärausgaben auf europäischer Seite, auf dieser Seite des Atlantiks steigen. Und das soll beispielsweise auch vorbeugen einer Überreaktion von Trump für den Fall, dass er tatsächlich wiedergewählt wird. Also da ist sozusagen schon ein prophylaktisches Vorsorgen. Aber darüber hinaus geht das, was NATO-Generalsekretär Stoltenberg jetzt gerade vorgelegt hat. Er will beispielsweise die ganze Koordination des Waffeneinkaufs, des Waffenbesorgens, des Waffenlieferns von den US-Amerikanern übernehmen. Wir erinnern uns, Februar 2022, russischer Angriff auf die Ukraine, und die Amerikaner haben umgehend das sogenannte Rammstein-Format ins Leben gerufen. Das heißt also, sie haben zusammengetrommelt auf dem US-Stützpunkt Rammstein alle NATO-Verbündeten und alle anderen weiteren Länder, die sich engagieren wollten, und haben die Koordination der Waffenhilfe für die Ukraine übernommen. Wenn jetzt tatsächlich Trump wiedergewählt werden sollte und er sagt, ich will mit dieser Aufgabe nichts mehr zu tun haben, das ist überhaupt nicht mein Ding, die Ukraine ist ein europäisches Land, was soll ich mich darum kümmern, dann käme käme die Ukraine in maximale Schwierigkeiten. Und deswegen hat Stoltenberg jetzt den Vorschlag unterbreitet, dass diese Aufgabe der Koordinierung der Waffenhilfe in die NATO integriert wird, sodass sie unabhängig davon ist, was in einem einzelnen Land dann tatsächlich vor oder nach einer Wahl passiert. Das ist beispielsweise ein Schritt in diese Richtung.
Mhm. Okay, aber so wie ich das verstehe, hat diese Trennlinie ja bisher auch den Zweck gehabt und das Ziel verfolgt, eben, dass die NATO auf gar keinen Fall als Kriegspartei wahrgenommen wird, indem man eben gesagt hat, also das machen die Mitgliedsländer, aber das macht nicht die NATO als Organisation. Verschiebt sich damit dann jetzt auch eine rote Linie?
Ich bin nicht sicher, ob sich eine rote Linie verschiebt, weil kluge Militäranalysten sagen ja, dass die Frage, ob die NATO Kriegspartei wird, sowieso von Putin nach Belieben beantwortet wird. Also heute beispielsweise zum 75-jährigen Geburtstag hat Kreml-Sprecher Peskov gesagt, dass die NATO ja schon längst Kriegspartei sei in der Ukraine und schon vor Ort präsent sei und den Krieg gegen Russland führe. Das ist Quatsch, das ist russische Propaganda, aber man sieht, Russland kann die Sache so drehen, wie das Land es will. Und deswegen stellt sich ja die Frage, ob diese rote Linie wirklich etwas ist, auf das die NATO Acht geben muss, weil am Ende des Tages ist es ja doch Putin, der sagt, bis hierhin und nicht weiter. So, und allerdings hast du recht damit, bislang galt eben der Grundsatz, dass Waffenlieferungen ausschließlich bilateral funktionieren, dass das Rammstein-Format eben keine NATO-Veranstaltung ist, auch weil noch über die NATO hinaus weitere Länder dabei sind. Und nun in der Tat wird dies auf eine neue Grundlage gestellt, ja. Aber offensichtlich halten die NATO-Mitgliedstaaten diese Akzentverschiebung für vertretbar und notwendig mit Blick auf das, was im November bei den Wahlen in den USA herauskommen könnte.
Mhm. Zumal man auch sagen muss, also dass Putin die NATO als Feind und in dem Fall sogar auch als Kriegspartei wahrnimmt, das ist immer wieder in der Debatte und das schürt ja auch die Befürchtung, dass er ja sowieso mal versuchen könnte, die NATO zu testen. Also da ist die Rede von einem Blitzangriff gegen einen Staat, vielleicht sogar im Osten, also an der Grenze zu Russland, um zu gucken, ob die anderen dann auch wirklich zur Hilfe eilen. Wie ernst nimmt die NATO denn ein solches Szenario?
Ich würde sagen, sie nimmt es sehr ernst, denn es wird aufmerksam registriert, immer mal wieder, wenn beispielsweise eine russische Drohne über polnisches Territorium fliegt, um dann in der Ukraine einzuschlagen, oder wenn russische Flugzeuge den Luftraum der baltischen Staaten verletzen. Das wird sehr aufmerksam verfolgt, da wird immer protestiert. Ob das realistisch ist, dass die russische Armee derzeit noch die Power hätte, zusätzlich zum Krieg in der Ukraine eine zweite Front zu eröffnen, das kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich nicht Militärexperte genug. Allerdings, das darf man nicht vergessen, die baltischen Staaten und Polen, ja, die haben ein solches Szenario, früher oder später von Russland angegriffen zu werden, wirklich fest im Visier. Die haben das vollkommen auf dem Radar. Das ist auch heute wieder deutlich geworden bei dieser 75-Jahr-Feier. Das war ganz interessant. Die einzigen Reden, die dort gehalten wurden, das waren Reden von Ländern, die seit dem Ende des Kalten Krieges, also nach 1989, 90, der NATO beigetreten sind. Also eben die baltischen Republiken, Polen, Bulgarien, Rumänien und so weiter und so weiter. Und wie sehr deren Sicherheitsgefühl von der NATO abhängt, wie sehr die Gewissheit, ein freies Land sein zu dürfen, bei ihnen verknüpft ist mit der NATO-Mitgliedschaft, das war in diesen kurzen Redebeiträgen zu hören. Und das war sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man mal in Rechnung stellt, dass in den alten NATO-Staaten, also hier in Westeuropa, ja häufig doch so eine NATO-Fatigue herrscht oder so eine Gleichgültigkeit, sowas wie, naja, NATO, die ist eben da und die macht das schon, aber weiter geht es uns nichts an. Das klang bei diesen Ministern ganz, ganz anders.
Ja, die Gründungsmitglieder, das waren ja 12, inzwischen sind es 32. Man muss sagen, Russland fühlt sich immer wieder provoziert von der NATO-Erweiterung, egal in welche Richtung das geht. Gibt es denn da eigentlich, ich sag mal, geografische Grenzen, oder sagt man irgendwann so bis hierhin und nicht weiter? Also schließlich heißt das Ganze ja North Atlantic Treaty Organization und so richtig nördlich des Atlantiks wächst es da ja eigentlich gar nicht weiter.
Naja, North Atlantic Treaty heißt es, weil dieser Vertrag von Staaten unterzeichnet wurde, die auf beiden Seiten des nördlichen Atlantiks lagen, nämlich europäische Staaten und Nordamerika und Kanada eben. Gibt es geografische Grenzen? Nun ja, die NATO versteht sich eben als nordatlantisches, nicht als pazifisches Verteidigungsbündnis. Also es ist beispielsweise ausgeschlossen, dass Japan oder Australien, obwohl es ja engste Verbindungen gibt, NATO-Mitglieder werden könnten. Das ist ja mal diskutiert worden, aber da hat man dann davon Abstand genommen. Das hat heute niemand auf dem Schirm. Aber europäische Länder, ja, die können NATO-Mitglied werden. Und im Übrigen werden die Grenzen nicht definiert künstlich auf dem Globus, sondern es ist so, dass jedes Land, das die Werte der NATO vertritt, auch die Wahl haben können soll, selbst zu entscheiden, welchem Bündnis es angehören will, ob es einem Bündnis angehören will, und wenn es einen Beitrittsantrag zur NATO stellt, ja, dann kann es auch aufgenommen werden. So wie jetzt beispielsweise die Ukraine auf der Liste steht als Beitrittskandidat.
Kann man sicherlich festhalten, dass der Komplex Ukraine, Russland, auch die NATO bis auf Weiteres weiter beschäftigen wird. Ich habe jetzt heute noch mal gelesen, das war ein Zeitungsartikel, den der Verteidigungsminister Großbritanniens verfasst hat. Und darin sagt er, wir sind von einer Nachkriegs- in eine Vorkriegswelt übergegangen. Ist das etwas, auf das sich die NATO gerade einstellt, vorbereitet?
Ja, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gesagt, dass die NATO derzeit stärker sei als jemals zuvor, dass wirklich die europäischen Länder die Zeichen der Zeit erkannt haben, viel in ihre Rüstung investieren, dass noch mehr kommen wird. Landsbergis, der Außenminister Litauens, hat gesagt, die NATO muss bereit sein anzuerkennen, dass ihre größte Schlacht vielleicht noch vor ihr liegt. Insofern, ja, wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass Rüstungsausgaben weiter steigen, dass die Koordination von Rüstungsproduktion und Anschaffung und dergleichen viel stärker werden wird, als das jetzt der Fall ist. Leben wir in einer Vorkriegswelt? Ich weiß es nicht. Die Hoffnung, die ganz, ganz große Hoffnung ist jedenfalls, dass das Signal der NATO als stärkstes Militärbündnis der Menschheitsgeschichte nach wie vor funktioniert. Nämlich, legt euch nicht mit einem von uns an, weil alle würden wir gemeinsam antworten. Und wir sind damit wieder am Anfang des Gesprächs. 75 Jahre lang hat das funktioniert. Und lass uns hoffen, dass es auch weiter so ist.
Peter. Da will ich gar nichts mehr weiter hinzufügen, sondern da mal einen Punkt setzen, Ausrufezeichen, wenn man so will. Und ich danke dir.
Gerne, Sarah.
Der Tag am 4.4.2024. Und durch diesen Podcast begleitete sie Sarah Zerback. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber so hat ein ganz toller Kollege aus der Wirtschaftsredaktion jahrelang immer seine Sendung beendet. Die Wirtschaft am Mittag oder die Wirtschaft und Gesellschaft. Günther Hetzke war das. Also Günther, falls du zuhörst, schöne Grüße. Ich war aber nicht alleine hier. An meiner Seite war der Kollege Tom Funke und wir beide sagen Danke fürs Hören, freuen uns wie immer über Mails an dertag@deutschlandfunk.de und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.